Vielen Dank für die großzügige und freundliche Einführung. Wie Bernd gesagt hat, werde ich über zerbrochene Fenster sprechen. Ich weiß nicht viel über Alphabete und Sprache, aber ich denke, das ist ein relevantes Thema. Ich habe in der letzten Zeit einige Ingenieure gefilmt, die neuronale Netze trainieren, damit sie zerbrochenes Glas oder das Geräusch zerbrechenden Glases erkennen können. Sie haben hunderte Male in einem großen Hangar in Großbritannien Fensterscheiben zerbrochen. Und dieses Video, das nur 6 Minuten lang ist, will ich Ihnen zunächst zeigen. Und dann werde ich über die Sprache zerbrechender Fensterscheiben reden.
My name is Anastasia. I am a software tester, quality assurance engineer in our company, and I am going to smash the window to record the sound of glass break.
I am Arnaldas. I work at Audio Analytic, and I work as a research engineer.
So the purpose is to measure reality against the theory. We know what concrete is, we know what metal is, but we don't know what information is. It's really, I would say, the cutting edge. It's the new frontier. But for the moment, it's really the cutting edge. We are at the forefront. We are the pioneers in this domain.
Breaking the glass, I think, can help you model the sounds themselves and do better artificial intelligence.
We're going to use very sophisticated computer algorithms to actually have the computers somehow model or learn the sound of windows breaking, and then we can put that in the device of our customers. Thank you. everything you can imagine in the smart home, and you have a whole lot of applications in the smart home that you could imagine for this technology. There is a French zoologist called Buffon who established a sort of inventory of animals on the planet. And so, you know, while some animals have 4 feet, some of them have 2 only, and so on. And we're kind of doing the same with sounds. Sounds, there's a really huge variety of sounds. Some of them are percussive, so breaking a window is a bang followed by some kind of smashes and so on. Windows are a lot harder than we think. The first time I tried to break a window, I was like, bonk, it's not breaking. So you have to hit very, very hard. But now what we're doing here is really actual window breaking. We're actually taking a hammer and actually breaking the window. So this is reality.
It feels strange. In a way, it's the thing where you would think it would be strange to do it every day, but you get this kind of feeling that it feels strange actually just the first time you do it. The second time, it's still exciting, and the third time, it becomes work. Because you have to keep doing it over and over again.
Wir haben hier schon gesehen, dass in einem Smart Home durchaus nicht alle Fenster zu zerbrechen sind. Wir haben uns natürlich gefragt, was hat Sprache mit zerbrechenden Fenstern zu tun oder zerbrochenen Fenstern? Es ist so, dass ich den Dialog, die Worte, die die Forscher hier sprechen in dem Film, durch einen Markov-Generator geschickt habe, um zu sehen, wie werden neuronale Netze hier trainiert. Und dadurch konnte ich eben einen Dialog schaffen, wo ich dann destilliert habe, dass man hier versucht, Glas zu zerbrechen, um ein Training zu machen für KI, und am Ende hat man das Gefühl, das zerbrechende Fenster spricht selbst. Das zerbrechende Fenster ist das Subjekt der neuen Sprache. Interessant ist ja, dass wir diese Sprache verstehen, weil es irgendwo eine Translation gibt, aber Maschinenlernen, das ist ja immer so, dass wir nicht genau wissen, wie das funktioniert. Wir wissen überhaupt nichts darüber. Die Frage ist also vom Grundsatz her, welche Art von Sprache haben wir hier vor uns? Unter welchen Umständen wird diese Sprache hervorgebracht und wie kann man sie zunächst verstehen? Diese Frage hatte ich so vor mir, als mich mal eine große Technologiefirma mich ernsthaft gefragt hat, welches Gerät für künstliche Intelligenz sollten Sie entwickeln? Das hat mich sehr überrascht, dass ich die Frage bekomme, weil ich bin ja nicht diejenige als Künstlerin, die sowas beantwortet. Aber man sagt natürlich auch häufig, dass die Künstler keine Auswirkungen haben auf die reale Welt. Da habe ich gesagt, wenn ich schon die Frage gestellt bekomme, dann kann ich mich mal einbringen. Ich werde mal die Frage beantworten, mal sehen, was sie dann entwickeln. Ich habe der Firma gesagt, wir brauchen ein sehr intelligentes Gerät. Wir brauchen ein Gerät, das meine Frage beantworten kann über die Sprache der zerbrechenden Fensterscheiben. Aber ich muss dieses Gerät auch testen können, um zu sehen, dass es diese Frage wirklich im Detail versteht. Und deswegen muss das Gerät eine Frage zunächst beantworten. Die Variation einer Frage, die sehr berühmt ist aus der mittelalterlichen Scholastik. Die Frage war, wie viele Engel können auf einer Nadelspitze tanzen? Diese Frage wurde immer verlacht. Man hat gesagt, das ist die überflüssigste Frage, die je gestellt wurde. Ich denke aber nicht, dass das wirklich der Fall ist. Ich denke, man sollte die Frage ernst nehmen. Und es gibt schon eine gute Antwort auf diese Frage. Zumindest auf das Engelproblem wurde schon ausführlich eingegangen. Da gibt es einen Artikel geschrieben von Anders Sandberg am Royal Institute of Technology in Stockholm in Schweden. Und er hat diese Frage ausführlich behandelt und hat berechnet, wie viele Engel da sein können. Der hat die 8,76 × 10⁻³⁴ Kilogramm berechnet. Das ist die maximale Masse an Engeln, die auf der Nadelspitze tanzen. Die müssen aber mit Lichtgeschwindigkeit tanzen, ansonsten kollabiert die Nadel. Wenn man an all diese Dinge denkt, habe ich gesagt, naja, das neue Gerät, künstliche intelligente Gerät, soll mir eine Frage beantworten, wie viele künstliche Intelligenzen können auf einer Nadelspitze tanzen. Das ist die erste Frage, die beantwortet werden sollte von diesem Gerät. Das ist eine große Herausforderung für jeden, ein solches Gerät zu entwickeln. Und ich habe gedacht, okay, das sollte ich vielleicht mal lieber selber entwickeln als Gedankenexperiment. Das ist billiger und es ist auch viel schneller. Also werde ich das auch so machen. Ich werde es entwickeln. In der Zwischenzeit, weil natürlich am Hintergrund wird hier die Rechnung stattfinden und es dauert eine Zeit, bis die Berechnung fertig ist. In der Zwischenzeit widme ich mich einer anderen Frage, die viel einfacher ist. Und diese Frage ist, hat künstliche Intelligenz einen Schatten? Der Grund, warum ich das frage, ist, weil Engel, wie wir wissen, ja keine Schatten haben. Sie sind immer gemalt worden ohne Schatten. Hat also künstliche Intelligenz nun einen Schatten? Und ich denke, das ist einer der Fälle, einer der seltenen Fälle, wo es nur einen Schatten gibt, obwohl wir noch gar nicht richtig wissen, was künstliche Intelligenz überhaupt aussieht, was sie ausmacht. Obwohl wir das nicht wissen, hat das Objekt bereits einen Schatten geworfen. Der Schatten ist schon offensichtlich. Und das ist etwas, was auch häufig passiert bei 3D-Modellierungen. Man hat ein Objekt, man klickt auf ein Knöpfchen, das Objekt verschwindet, der Schatten bleibt. Und das bedeutet für mich, dass künstliche Intelligenz in ihrem Entwicklungsstadium, wo wir noch nicht wissen, wie das aussehen wird, ein unsichtbares Objekt ist, das einen Schatten wirft. Wie gesagt, obwohl überhaupt keiner dieses Objekt umfänglich gesehen hat. Was macht diesen Schatten aus? Ich denke, es gibt Hinweise darauf aus dem Video. Diese Ingenieure haben dort Tausende von Fenstern zerbrochen mit ihrem großen Hammer. Wochenlang haben sie das getan, um ihre künstliche Intelligenz zu trainieren. Es sollte die erste KI sein, die den Ton zerbrechender Fensterscheiben erkennen kann. Das Ganze sollte eingebaut werden in eine Alarmanlage für den Hausanwendungsbereich. Also eine Alarmanlage, die Polizei ruft, sobald Glas zerbricht, die Fensterscheiben zerbrechen. Wenn man den Gedanken weiterspinnt und sich vorstellt, in welcher Welt werden wir leben, wenn wir solche Geräte haben, dann haben wir schon einen Gedanken darüber, welchen Schatten die künstliche Intelligenz wirft. Denn diese Objekte zum Beispiel, diese Alarmanlagen, werden ja vielleicht eingesetzt in einem Bereich, wo es sehr viele Einbrecher gibt, aber nicht sehr viele Polizisten. Dort wird natürlich der größte Markt für solche Geräte sein. Und die Situation wird vielleicht auch geschaffen werden durch extreme Einkommensungleichheiten, zum Beispiel im Bay Bereich, wo Ungleichheit aufgrund Zugang zu Technologie bereits besteht, wo es sehr viele Reiche gibt und andererseits noch viel mehr Arbeits- und Wohnungslose. Das Gerät wäre dort populär, hätte seinen Markt und alle würden sagen, das ist eine Win-Win-Situation, weil hier schaffen wir neue Möglichkeiten und neue Märkte durch neue Geräte. Wenn wir ein bisschen weiter denken, wenn wir diese Situation weiterspinnen, so können wir vielleicht auch feststellen, das ist vielleicht alles nicht ganz so wünschenswert wie gedacht, weil wenn das so weitergeht, wenn Ungleichheit noch weiter steigt aufgrund von Technologie und wenn der öffentliche Dienst immer weniger Finanzierung erhält, dann kann man vielleicht gar nicht mehr die Polizei rufen. Man muss könnte vielleicht die Armee anrufen, aber die Armee kommt auch nicht, weil der Staatsdienst ist gerade wie in den USA im Shutdown-Modus. Da muss man eine Privatmiliz anrufen, die kommt auch nicht, weil sie sind der Meinung, sie sollten hier den Immobilienmarkt überhaupt kontrollieren. Dann wäre es einfach produktiver, nicht nur das Fenster zu zerbrechen, sondern das ganze Haus abzureißen und Neues zu bauen. Der Effekt wäre dann, dass diese Welt, die da geschaffen wird, indem man einfach der Logik der Alarmanlage folgt, das wäre eine Welt, die die Luxusversion darstellte, eine Kriegszone. Und das ist der Schatten, den ich beschreibe, dass Teile der künstlichen Intelligenz und ihrer Aktivität bereits einen Schatten vorauswerfen, obwohl das Objekt als solche noch gar nicht sichtbar ist. Hier denke ich, sollten wir zurückkommen auf die Engel, weil diese Maschine, die hier gerechnet hat im Hintergrund, hat vielleicht jetzt eine vorläufige Antwort. Und es zeigt sich, dass in der scholastischen Philosophie das Engelproblem viel rationeller hervorgebracht wurde. Man tritt hier in Aristoteles Fußtapfen. Man sagt, die Engel sind reine Intelligenz. Engel sind viele Dinge. Das sind Menschen, das können Tiere sein, das können Elemente sein, das können auch Ideale sein, die man als Engel bezeichnet. Schaut man sich in der mittelalterlichen Kunst um, dann sieht man, dass Engel auch nie allein erscheinen. Sie kommen immer irgendwo in einem Gebilde, das manchmal aussieht wie eine militärische Hierarchie. Aber es gibt immer irgendwie eine Gruppenbewegung dabei. Die Hierarchie des Himmels, das ist ein Aufsatz, der mal geschrieben wurde. Und da gibt es einen Hinweis auf die Hierarchie der Engel, die Bewegung. Man könnte also das Erscheinen solcher Einheiten beschreiben als eine Art von Choreografie. Das trifft auch auf die Dämonen zu, das negative Spiegelbild der Engel. Sie können ebenfalls über Berechnungen erzeugt werden. Keshav Schulen hat das beschrieben, es gibt den Prozess, den nennt man Gematria. Da können Dämonen mit Hilfe numerischer Zeichen generiert werden, ein algorithmisches Protokoll zur Produktion von Dämonen. Es gibt eine Anekdote, die Scholem erzählt hat. Diese Dämonen haben die gesamte Materie besiedelt, auch die Brotkrumen, das heißt selbst die kleinsten Teile. Das heißt, jeder Brotkrumen wird bewohnt von einem Dämonen. Und das ist immer das, was ich denke, wenn ich heute ein Smartphone sehe. Ich will gar nicht wissen, wie viele Dämonen hier geschaffen wurden durch die Hightech-Matrix. Und ich sehe die Milliarden von Dämonen schon in einem kleinen Smartphone. Eine unendliche Zahl von Dämonen, die dem innewohnt. Es gibt also sehr viele Einheiten, die hier geschaffen werden durch Technologie, die noch vor der künstlichen Intelligenz liegt. Und sie schaffen bereits den Schatten der künstlichen Intelligenz. Und die Technologie könnte man auch als künstliche Dummheit anstatt künstliche Intelligenz bezeichnen. Die real existierende Form der künstlichen Intelligenz sieht jetzt so aus wie der real existierende Kommunismus in der Sowjetunion. Die heute existierende, real existierende Form der künstlichen Intelligenz ist die künstliche Dummheit in Form von Produktionsrobotern etc. Da haben wir soziale Disruption, die hervorgerufen wird durch Automatisierung, Gentrifizierung, Uberisierung. Und man braucht gar keine künstliche Intelligenz in ihrer imaginären Form, um dort hineinzuwirken. All diese reinen KI-Formen reichen schon aus, um die gesamte Gesellschaft zu restrukturieren und alle Fensterscheiben in allen Straßen einzuschmeißen. Und die Frage ist natürlich, ist das deregulierte Automatisierung oder ist das die Automatisierung der Deregulierung? Nun, die Frage. Meine künstliche Intelligenz hypothetischerweise hat die Berechnung beendet. Wie viele künstliche Intelligenzen können auf einer Nadelspitze tanzen? Und die künstliche Intelligenz hat eine Antwort darauf. Sie sagt, 8,6766 mal 10 hoch 49 können auf der Nadelspitze tanzen. Aber wir wissen gar nicht, was ist denn Tanz? Wie tanzt man denn? Wir sehen also, dass dieses Gerät unheimlich clever ist. Es hat sofort festgestellt, wo das richtige Problem ist. Das richtige Problem ist nicht die Anzahl der Tanzenden oder die Menge, die Quantität, sondern das Wesen des Tanzes bzw. die Choreografie. Und die Frage ist, welche Choreografie haben wir denn? Was für eine Choreografie brauchen wir, damit die künstlichen Intelligenzen miteinander klarkommen und dann mit allen anderen Einheiten, Tieren, Menschen etc. pp. Gibt es eine Art von Choreografie für all dies? Und hier könnte ich natürlich eine weitere hypothetische künstliche Intelligenz aufbauen, um die Frage zu beantworten. Ich habe also die Frage, wie viele hypothetische KIs brauchen wir? Und das erinnert mich daran, wie die Dinge im Bezirksamt funktionieren, wo ich lebe. Das Grundprinzip der Bürokratie ist ja, wenn man eine Frage stellt, dann kommt man mit einer Frage zurück, die ein anderer Bürokrat gefragt hat und die wiederum der nächste Bürokrat beantworten muss. Künstliche Intelligenz, denke ich, ist da nicht so anders gestrickt als die heutigen Bürokraten. Es ist natürlich so, dass die Menschen erwarten, dass künstliche Intelligenz Fragen löst. Fragen, die sie selbst nicht in der Lage sind zu lösen. Das heißt, man delegiert seine Fragen hin zu einer imaginären Entität. Und das ist interessant, denn Menschen sind doch sehr fähig. Im Ingenieurwesen haben die Menschen so viele Herausforderungen bewältigt, sind zum Mond gereist. Ingenieurwesen scheint nicht das größte Problem zu sein, aber wenn man die Menschen fragt, da muss ich gar nicht mal auf die offensichtlichsten Probleme zu sprechen kommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Gartenzaun, der trennt das Eigentum zweier Nachbarn. Und da gibt es ganz schlimme Situationen, die da passieren können. Etwas, was die Menschheit gar nicht so gut in der Lage ist zu lösen. Und das Ganze nennt man Politik. Mit der künstlichen Intelligenz hat man die Vision, ach, das kann man alles automatisieren. Die Automatisierung kann die Probleme lösen. Das Problem ist aber nur, dass genau jener Prozess, jener Konflikt schwierig ist. Wenn man den automatisiert, wird das Problem schlimmer und gerät völlig außer Kontrolle. Und wahrscheinlich wird das Ganze dann dazu führen, dass man zur Waffe greift. Man braucht eine Choreografie. Und die Choreografie ist nichts, was, und ich rede hier über eine soziale Choreografie, und ich denke, dass diese soziale Choreografie, derer man bedarf, nicht automatisiert werden kann. Wie choreografiert man diesen Tanz? Und meine Hypothese ist, dass dieser Tanz, diese Choreografie erwachsen kann aus dem Schatten der künstlichen Intelligenz. Wie gesagt, das Objekt wirft einen Schatten und definiert das, den Schatten. Wenn das Objekt noch gar nicht da ist, dann können wir den Schatten verändern und dann ändert sich damit schließlich auch das Objekt, wenn es erscheint. Wenn wir also beginnen, mit dem Schatten zu arbeiten, all die Probleme in den Griff zu bekommen, die bereits geschaffen wurden durch Ungleichheit zum Beispiel. Und wenn man diese urbanen Situationen, die Probleme der Umverteilung öffentlicher Gelder bewältigt, wenn der Schatten so durch diese Arbeit geheilt wird, dann wird das Objekt sozusagen retroaktiv auch veränderlich sein. Jetzt komme ich zurück auf den Anfang meines Vortrages. Denn Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die Grundfrage ja ganz anders lautete. Es war ja die Frage, wie sieht's denn aus mit der Sprache der zerbrochenen Fensterscheiben? Und wenn ich jetzt meine künstliche Intelligenz danach befrage, gibt es mir die Antwort, von welchen zerbrochenen Fensterscheiben redest du denn? Die gibt's doch gar nicht. Vielen Dank.